Dienst und wünsche uns eine gesegnete Zeit. Weihnachten 2020, alles ist so anders. Fast alles ist abgesagt. Wenn wir nur darauf schauen, dann ist wirklich auch alles anders. Schauen wir aber einmal hin auf das, was nicht abgesagt ist, dann sieht es auch schon etwas anders aus. Nicht abgesagt ist es zu beten. Nicht abgesagt ist die Freundlichkeit. Nicht abgesagt sind Beziehungen. Auch Musik ist nicht abgesagt. Ebenso wie Predigten und christliche Filme sind nicht abgesagt. Nicht abgesagt ist die Hoffnung auf ein himmlisches Erbe ohne Krankheit, Schmerzen und Pandemie. Und nicht abgesagt ist das ewige Wort Gottes. So kann auch das Weihnachtsgeschehen nicht abgesagt werden. Und daraus kennen wir doch alle die Weihnachtsgeschichte, wie sie uns in Kapitel 2 vom Lukas-Evangelium in den Versen 1 bis 20 berichtet wird. Ein langer und detaillierter Bericht, der an jedem heiligen Abend verlesen und meist auch als Krippenspiel dargestellt wird. Heute betrachten wir einmal zwei der kleinsten Weihnachtsgeschichten der Bibel. In Galater 4, die Verse 4 bis 5, da steht: Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Und dann steht im Johannesevangelium im ersten Kapitel in Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Die kleinsten Weihnachtsgeschichten in der Bibel. Die Propheten des Alten Bundes sprachen schon von einem großen Licht, das da kommen sollte. Da denke ich an die Stelle in Jesaja 9, Vers 1. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohner des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. An diesem denkwürdigen ersten Weihnachten damals war also die Zeit erfüllt, auf die das Volk Gottes so lange gewartet hatte. Da kam das große Licht bei der Geburt Jesu und über den Feldern von Bethlehem. Damit wurde die Erde reicher als der Himmel. Unter allen Geschenken, die wir uns zu Weihnachten gewünscht haben und hoffentlich auch bekommen haben, gibt es aber ein Geschenk, das nicht in Gold- und Silberpapier eingepackt ist, sondern von zwei Buchdeckeln eingehüllt ist. Das ist etwas ganz anderes, was dort drin enthalten ist. Das ist die größte Gabe, das größte Geschenk aller Zeiten. Dazu nun wollen wir drei Gedanken näher betrachten. Der erste Gedanke, das Volk lehnt das Geschenk ab. Der zweite Gedanke, das Geschenk der neuen Geburt. Und der dritte Gedanke, Gott schenkt sich uns. Erstens, sein Volk lehnt das Geschenk ab. Johannes 1, 11, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Jesus verließ die Herrlichkeit des Himmels und kam auf die Erde, um Sünder zu retten. Die ganze Welt ist sein Eigentum, sein ihm zustehendes Erbe. Doch müssen wir beachten, dass er zunächst nur zum jüdischen Volk kam. Israel erhielt damit einen ungeheuren Vorzug gegenüber allen anderen Nationen und Völkern. Dieses kleine, eher unbedeutende Volk, das zudem von vielen verachtet wurde, hatte Gottes Wohlgefallen erhalten. Römer 11, Vers 2 steht das so geschrieben. Sehnsüchtig warteten die Juden auf den verheißenen Messias. Doch als er dann endlich kam, nahmen sie ihn nicht auf. Ihre Augen waren mit Blindheit geschlagen und ihre Ohren waren verstopft. Der Prophet Jesaja schreibt: Ein Ochse kennt seinen Besitzer, ein Esel die Krippe seines Herrn. Israel, mein Volk, kennt ihn nicht. Was für eine unglaubliche Tragik für Israel. Obwohl sie Gott suchten und ihm wohlgefällig leben wollten und mit großem Eifer die heiligen Schriften studierten, wurde Gottes Gnade mit Füßen getreten. Die ausgestreckte Hand Gottes wurde ausgeschlagen. Sie konnten nicht sehen und hören und nicht unterscheiden. Den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem ungehorsamen und widerspenstigen Volk. Römer 10, Vers 21. Sie lehnten Jesus ab, weil sie es nicht glauben wollten, dass er der verheißene Messias war. Für sie war er ein Gotteslästerer und sie forderten die Todesstrafe, die von den Römern mit der Kreuzigung grausam vollzogen wurde. Und die Ablehnung des Retters Jesu und die große Schuld, die Israel damit auf sich nahm, kam nun auch zu uns und hatte einen Vorteil für uns. Denn dadurch konnte das Heil der Retter zu den Heiden gebracht werden, aus denen wir auch kommen. Hoffnung konnte aufkommen, denn wir, die wir aus den Nationen stammen, hatten keine Beziehung zu Gott. Durch den Fall Israels wurde jedoch das Heil den Heiden zuteil, Römer 11, Vers 11. Die Errettung der Menschen aus den Nationen wird dann jedoch ein Anstoß für Israel sein, dem nachzueifern. Gott hat nämlich sein Volk nicht völlig und endgültig verworfen, während aufgrund des Gerichtes Gottes viele verstockt wurden und Israel wie eine Decke über ihm lag, wird ein Überrest gerettet werden. Auf diese große Erweckung in Israel dürfen wir uns heute schon freuen. Und damit erwarten wir auch die Wiederkunft des Herrn. Ich war einmal in Israel mit einer Freizeitgruppe und da war ich auf dem Tempelplatz. Und da fragte ich einen alten orthodoxen Juden, was das alles da nun sei und bedeute. Sagte er, ich soll zum Informationsministerium gehen. Da sage ich, nein, bin doch jetzt hier. Da hat er mir gesagt, ja, alles, was hier geschieht, wir warten auf Mashiach. Wir warten auf Mashiach. Das war seine Aussage. Sie warten auf den Messias, der unser Jesus ist. Freuen wir uns also und sind dankbar für die Gnade, die den Menschen aus den Nationen zuteil wurde. Aber auch über die große Verheißung eines ganz besonderen Segen Gottes für Israel und die Welt. Sind die Völker aus den Nationen nun aber besser als Israel? Nein, auf keinen Fall. Und wir sind gewarnt, uns über Israel zu stellen, wie es leider in dunklen Kapiteln der Kirchengeschichte geschehen ist. Paulus warnt davor. Er gebraucht als Bild einen Ölbaum und vergleicht ihn mit Israel, in den wir aus den Nationen als wilde Triebe eingepflanzt wurden. So überhebe dich nicht gegen die Zweige. Überhebst du dich aber, so bedenke, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Römer 11, Vers 28. Nun sehen wir leider auch gerade in unseren Tagen, wie Jesus in der Gesellschaft abgelehnt wird. Alle Jahre wieder feiert man Weihnachten mit Kerzen, mit Gänsebraten, mit Geschenken. Aber das Geschenk des Himmels, Jesus, das will man nicht haben und lehnt es ab. Das Licht Gottes stört in der Finsternis. Möge unser Volk wach werden und eine neue Gottesfurcht und Sehnsucht nach Gott bekommen. Neben dem Gebet für Israel beten wir somit auch für unser Land und hoffen auf Umkehr. Nun zum zweiten Gedanken, das Geschenk der neuen Geburt. Der Apostel Petrus schreibt in seinem ersten Brief, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichem Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Entscheidend ist, ob wir aus Gott geboren sind. Wir werden nicht von Mutterleib aus Kinder Gottes. Wir sind wohl alle auf dieser Erde Gottes Geschöpfe, aber nicht alle Gottes Kinder. Der Glaube kommt nicht aus uns selbst. Er ist nicht der Verdienst unserer Selbstdisziplin, unserer guten Werke oder unseres Studiums, sondern er ist eine Gabe Gottes, die Frucht des Heiligen Geistes. Der Glaube ist keine bloße Erkenntnis, denn nur der kann glauben, der von Gottes Geist erneuert wurde. Denn aus Gnaden seid ihr gerettet, durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht das aus Werken, damit sich niemand rühme. Also ein unvorstellbar großes Geschenk. Der lebendige Glaube ist somit das Zeichen der neuen Geburt. So wie Gott dem Adam bei der Schöpfung den Odem einhauchte, so haucht er auch bei uns bei der geistlichen Neuschöpfung seinen Geist ein und wir werden mit göttlichem Leben erfüllt. Ein Leben in Ewigkeit. Sind wir uns dieses unbegreiflichen Gnadengeschenkes Gottes eigentlich bewusst? Viele Christen suchen verkrampft nach Zeichen und Wundern und Heilungen und besonderen Kraftwirkungen und übersehen dabei, dass die Wiedergeburt eines Menschen das größte aller Wunder ist, die Verwandlung eines Sünders in ein Kind Gottes. John Newton war ein brutaler englischer Sklavenhändler, den Gottes grenzenlose Gnade überführt und verändert hat und der dies in seinem berühmten Lied Amazing Grace so zutreffend beschreibt. Darum ist jemand in Christus, so ist eine neue Geburt. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Vielleicht wissen wir oder sehen wir nicht immer so dieses wunderbare Geschenk, das Größte, was es überhaupt gibt. Und wir haben unendlich viel Grund, Gott zu danken und ihn für sein Erbarmen und seine Liebe zu preisen. Nun der dritte und letzte Punkt. Gott schenkt sich uns selbst. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Mit diesen Worten beendet Johannes seinen geheimnisvollen, fast philosophisch klingenden Prolog für das Evangelium. Gott wurde Mensch und kam in diese Welt und wohnte unter uns. Er kam in einen Stall und ging den Weg bis ans Kreuz. Dieses ewige Wort ist und bleibt Jesus. Er war von Anfang an da und wird bis in alle Ewigkeit sein. Jesus ist und bleibt Gottes einziger Sohn. Er ist der Eingeborene des Vaters und wird damit weit über Menschen und Engel gestellt. Jesus ist der Eckstein, an dem sich die Geister scheiden. In keinem anderen Name ist Rettung und Heil gegeben, als nur allein in seinem Namen. Der Ausdruck Fleisch werden soll herausstellen, dass der allmächtige Gott sich wirklich erniedrigt hat. Der Psalmist sagt, denn er dachte daran, dass sie Fleisch seien, ein Wind, der hinfährt und nicht wiederkehrt. Der Prophet Jesaja verglich Fleisch, also den schwachen, hinfälligen Menschen, mit verdorrtem Gras, wie ein verdorrtes Gras. Er spricht eine Stimme, und er sprach, was soll ich verkündigen? Alles Fleisch ist Gras und all seine Anmut wie die Blume des Feldes. Das Gras wird dürr, die Blume fällt ab, denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Wahrhaftig, das Volk ist Gras. Der Sohn Gottes hat die Herrlichkeit des Himmels verlassen, um den untersten, elendesten Weg zu gehen. Paulus schreibt, dass Jesus die Gestalt eines Sklaven angenommen hat. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Christus Jesus auch war. Der, als er in Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Er wurde ganz und gar Mensch, mit allen seinen Schwächen und Gebrechen. Jesus blieb nicht eine Art Supermann, eingehüllt in einen göttlichen Schutzmantel, sondern er stellt sich bewusst den Widrigkeiten dieser dunklen Welt. Der Sinn der einleitenden Worte des Johannes ist also klar. Das Wort, das vor allen Zeiten aus Gott geboren und immer mit dem Vater vereint war, ist Mensch geworden. In Christus haben sich zwei völlig unterschiedliche Naturen ganz fest miteinander verbunden, sodass ein und derselbe Christus zugleich wahrer Mensch und wahrer Gott ist. Viele Menschen kamen und kommen damit nicht zurecht. Sie meinen, dass er nur zur Hälfte Gott und zur Hälfte Mensch gewesen sei und machen damit das, was das Wort Gottes sagt, unglaubwürdig. Oder sie machen ihn zu einem Halbgott. Aber Jesus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Alles andere ist eine Irrlehre und steht gegen das Evangelium. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben hat. Aus Liebe zu uns schenkt uns Gott seinen eingeborenen Sohn. Denn niemand konnte uns aus unserer Verlorenheit, aus unserer Sünde und Schuld retten, außer ihm. Niemand konnte für uns zum Opfer und Stellvertreter werden, außer Jesus. Niemand konnte den Weg zum Vater ebnen und uns mit ihm versöhnen, außer ihm. Niemand konnte uns Frieden und Freude schenken, außer Jesus. Niemand ist größer und herrlicher als er. Obwohl er so rein und heilig ist, verließ er die Herrlichkeit des Himmels und kam zu uns. Welch ein Geschenk! Seine Herrlichkeit auf dieser Erde wurde nicht von allen wahrgenommen, denn die Masse der Menschen war blind und lehnte Gottes Sohn ab. Aber denen, die der Heilige Geist die Augen öffnete, die sahen die Herrlichkeit Gottes, angefangen bei den Hirten auf dem Feld bis zum Schächer am Kreuz. Unzählige Menschen sahen große Zeichen und Wunder, die er tat, und sie priesen und dankten Gott dafür. Auch heute sehen und erleben wir das Geschenk Gottes an uns und in so vielfältiger Weise. Jesus ist unser Schicksal. Auf ihn kommt es an. Er ist voller Gnade und Wahrheit, eine sprudelnde Quelle, die niemals versiegt. Und wir dürfen ohne Unterlass dafür, daraus schöpfen und das Geschenk Jesus jeden Tag genießen. Gottes Geschenk an uns ist vollkommen perfekt. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Jakobus 1, Vers 17. Dieses Geschenk brauchen wir so dringend und wir sind so glücklich, es bekommen zu haben. Das größte Geschenk hat Gott seinen Kindern in Jesus Christus gemacht. Er ist der Retter und hat uns neues Leben geschenkt. Wir sind eine neue Schöpfung durch die Gnade Gottes. Darum haben wir echten Grund zum Danken und haben echte Weihnachtsfreude. Amen.